Sanni Martinin ist da. Hallo Sanni, schön, dass du da bist.
Hallo, schön hier zu sein.
Die Leute da draußen an den Empfangsgeräten können dich kennen von deiner eigenen Sendung, aber heute bist du Gast, weil du gerade pausierst und aber was erlebt hast in der Zeit, in der du nicht in Tübingen warst. Du warst 5 Monate in Taiwan, ein Studienaufenthalt in Taiwan. Wie kamst du auf Taiwan?
Also hier studiere ich Ethnologie im Hauptfach und Sinologie im Nebenfach und dann hat es einfach gut gepasst, halt nach Taiwan zu gehen. Und ich habe auch schon mal in China gewohnt und wollte jetzt auch mal Taiwan ausprobieren und nochmal mein Chinesisch verbessern.
Wie hast du das alles organisiert? Stelle ich mir nicht so leicht vor. Oder gibt es da auch Partnerunis?
Genau, also es gibt eigentlich mehrere Partnerunis von der Uni Tübingen und da habe ich mich einfach beworben und durch International Office. Und das lief eigentlich ganz einfach, weil das Deadline war damals Mitte Januar und dann schon im Februar hat man so das Ergebnis bekommen. Aber erstmals war es dann doch ein bisschen schwierig, weil wegen den Einreisebeschränkungen von Taiwan durch Corona. Und normalerweise kriegt man dann die offizielle Zusage von der taiwanesischen Uni im Juni, aber wir mussten dann bis Ende Juli abwarten, ob das dann wirklich klappt und ja.
Da hast du ein bisschen gezittert noch, ob es klappt.
Ja, stimmt.
Und was musst du sonst noch erfüllen sozusagen als Bedingung, als Voraussetzung auch fürs Studium? Das eine ist ja vom Land, das andere ist von der Uni.
Genau, also eigentlich für mich war das ziemlich einfach, weil mein Studium braucht so ein Mobilitätssemester, also so ein praktisches Semester. Und weil ich auch Sinologie studiere, ich glaube dann, deswegen hat es irgendwie, also ja, wahrscheinlich hatte ich schon gute Chancen, aber natürlich gab es da auch Leute, die halt überhaupt nichts mit Chinesisch oder Sinologie zu tun hatten und die sind auch reingekommen. Und bei der Bewerbung musste man auch so ein Motivationsschreiben schreiben und auch so Englischkenntnisse nachweisen und solche Sachen, ja.
Da bist du sicher mit der vollen Punktzahl dabei gewesen. Was wusstest du vorher alles über Taiwan?
Also ich war noch nie dort gewesen und ich wusste halt so ein bisschen über die politische Situation und dass es halt schon ein bisschen freier ist als in China. Aber ich meine, als ich dann dort angekommen bin, dann habe ich schon so viel mehr drüber gelernt, auch nochmal so konkret gesehen, wie frei die Gesellschaft eigentlich ist und ja.
Und du hast ja die Gesellschaft in China auch schon erlebt und konntest da dann Vergleiche ziehen.
Genau.
Ja? Wie war das so im Vergleich auch in deiner Wahrnehmung?
Ich fand es einfach viel offener in dem Sinne, dass man halt, es gibt halt keine, beziehungsweise sehr wenig Zensur und ja, man kann halt sehr öffentlich über Sachen reden, wie jetzt zum Beispiel LGBTQ oder halt so Kritik politisch ausüben und so. Also ja, und auch sonst zum Beispiel so Aktivismus ist auch, wird auch besser erlaubt und Demos und genau solche Sachen. Und auch sonst war die Gesellschaft einfach ein bisschen toleranter, würde ich sagen, zum Beispiel jetzt auch zum Thema LGBTQ oder ja sonst.
Wie ist denn die politische Situation auch geschichtlich bedingt? Hat man zu China gehört, jetzt nicht mehr? Kannst du das in ein paar wenigen Worten abreißen?
Genau, also Taiwan hat schon mal, oder die Insel ist schon mal zu der Qing-Dynastie gehört im 19. Jahrhundert und danach wurde das eine Kolonie von Japan für circa 30, 40 Jahre, also bis zum Ende des Weltkriegs und dann, genau danach sind dann die Leute von aus der Republik China dann nach Taiwan gekommen und quasi dort die Republik China gegründet, weil dann in China dann die Volksrepublik China gegründet wurde, also 1949. Und genau seitdem betrachtet Taiwan sich so ein bisschen als unabhängig und eigentlich praktisch ist es ein unabhängiges Land, aber halt wird jetzt nicht anerkannt und ja.
Von China nicht anerkannt, aber von der Welt schon.
Genau, aber es gibt auch viele Länder, die das jetzt nicht so anerkannt haben.
Und in der Zeit, in der du jetzt dort warst, gab es ja auch einen wieder aufkeimenden Konflikt, weil China ja auch den Anspruch erhebt auf das Territorium von Taiwan.
Genau, ja, also da im August, als ich mich schon darauf vorbereitet hatte. Da gab es ja so ein bisschen verschärfte politische Situation und da haben auch ein paar Leute mich gefragt, ob ich wirklich hingehen möchte, aber ich habe dann mich auch ein bisschen reingelesen und fand es jetzt ehrlich gesagt nicht so dramatisch, weil es halt immer wieder stattfindet und es war jetzt nicht, ich fand es jetzt nicht so schlimm, also es war schon so, ich meine natürlich war es halt verschärft, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass irgendwie gleich ein Krieg ausbricht und ja, ist auch nicht passiert und ich finde, jetzt ist die Situation wieder ein bisschen lockerer, also jetzt nicht unbedingt lockerer, aber ja, nicht mehr so scharf.
Also die Militärpräsenz von China im Ozean, im Chinesischen Meer, hast du nicht wahrgenommen dann?
Genau, also vor Ort hat man es eigentlich gar nicht wahrgenommen. Also wahrscheinlich so in der Zeitung wurde drüber geschrieben und bestimmt haben die Leute drüber geredet, aber mit mir auf jeden Fall nicht. Und ich wollte dann auch nicht so wirklich das Thema so ansprechen, weil ich dachte, dass es dann schon ziemlich sensitiv ist und ich war mir dann auch nicht sicher, ob die Leute dann so Angst davor haben und so ein bisschen habe ich schon das Gefühl, dass sie das nicht wirklich darüber denken wollen, sondern halt eher auf den Alltag konzentrieren und ja.
Und an der Uni war es auch kein Thema?
Genau, eigentlich nicht.
Wie war dein Ankommen?
Ganz gut, wobei ich meine, es gab immer noch die so ein bisschen Einreisebeschränkungen und damals, also Anfang August, wurden die Grenzen dann so teilweise geöffnet, also dass jetzt zum Beispiel Austauschstudenten reinkommen dürfen, aber wir brauchten dann auch in die Quarantäne zu gehen, aber das war zum Glück nur so 3 Tage und dann nochmal 4 Tage so Selbstisolierung und dann durfte man halt alleine raus. Aber die Ankunft am Flughafen war sehr interessant, weil wir mussten dann so PCR-Tests machen und unser Gepäck wurde nochmal desinfiziert. Wir wurden auch desinfiziert und dann mussten wir mit dem Taxi zum Quarantänehotel fahren und so. Also das war halt sehr kontrolliert. Aber nach der Quarantäne war eigentlich alles sehr normal und man durfte also in alle Bars gehen und Clubs und man brauchte halt immer Masken zu tragen. Und bis Anfang Dezember brauchte man auch Masken draußen zu tragen und danach nur drinnen. Aber trotzdem haben halt sehr viele Leute auch draußen Masken getragen.
Wo hast du gewohnt, gelebt? Wie bist du untergekommen?
Das war in Wohnheim. Und zwar in so einem, ich glaube früher war das ein internationales Wohnheim. Und jetzt dürfen auch taiwanesische Studenten da wohnen. Und ich hatte Glück, dass ich da ein Zimmer bekommen habe. Und das war auch Einzelzimmer, weil viele haben dann kein Zimmer dort gekriegt und da mussten sie halt privat eine Wohnung finden oder halt in so ein anderes Wohnheim ziehen. Aber das war halt so ein Vierbett, das war immer so 4-Bett-Zimmern und das war auch irgendwie sehr weit entfernt. Und ja, also da hatte ich echt Glück.
Und wer hat da sonst noch so gewohnt? Warst du da, wie war der Austausch dort im Wohnheim? Stelle ich mir schon vor, da viele, viele Studis
um genau. Dich rum. Genau, und vor allem halt so internationale Studis, aber ich muss sagen, ich habe dann die Leute eher an der Uni kennengelernt und dann einige von meinen Freunden wohnten zufällig auch in dem Wohnheim, aber im Wohnheim selbst habe ich jetzt nicht so die Leute getroffen, das war ziemlich anonym, wobei es gab dann auch schon so zum Beispiel so ein Gym oder halt irgendwie so Orte, wo man halt Zeit verbringen kann, so, aber ja, ich habe die jetzt irgendwie nicht so sehr benutzt.
Taiwan, ist die Stadt auch? Heißt die auch so?
Taipei.
Taipei ist es, genau. Ne? Was ist das für eine Stadt?
Das ist eine Großstadt und zwar jetzt nicht so groß wie Peking, wo ich früher gewohnt habe, aber es war schon eine riesige Stadt und man kann nie wirklich alles sehen. Aber auch, obwohl das jetzt ziemlich laut war und halt ja, hohe Häuser und keine Ahnung, so ein bisschen grau, aber es war dann doch, es gab dann auch doch viele Naturorte, zum Beispiel Parks, aber auch so einfach so Hügelchen, wo man halt ein bisschen wandern gehen kann und also man konnte sehr leicht in die Natur gehen und sich ein bisschen ausruhen.
Und was hast du dir so in der Stadt so alles angeguckt? Was hast du da, was gab's da zu machen?
Es gab zum Beispiel Museen, also es gab so ein National Palace Museum, wo ich war. Aber da gibt es dann halt sehr viele Dinge und Objekte und jetzt nicht so viel über die Kultur selbst, muss ich sagen. Und dann gab es auch so ein National Taiwan Museum, da ging es dann halt eher um die Kultur auch. Und sonst, so eine Spezialität in Taiwan sind die Night Markets. Und die öffnen dann halt immer abends. Und dann geht man dorthin und kauft Essen, also so Street Food. Manchmal gibt es auch so Spiele, die man spielen kann. Und genau, also das war halt so eine beliebte Aktivität für die taiwanesischen Leute und auch für die internationalen Leute. Und das Essen war immer sehr lecker und es war sehr, ja, es gab immer viel los.
Was ist denn so auf dem Speiseplan gestanden in Taiwan?
Ja, sehr ähnlich mit dem chinesischen Essen, also halt viel Reis und Nudeln, Dumplings, auch Suppen und auch viel Fleisch. Ich muss sagen, ich habe sehr viel Fleisch gegessen und jetzt wieder weniger. Und es war schon, ich glaube, viele Leute haben gemeint, dass es sehr süß ist, aber ich fand es eher salzig und auch ziemlich viel Fett. Aber ich glaube, wenn man halt draußen isst, ist es halt immer so ein bisschen ungesunder. Aber es war immer sehr, sehr lecker und ich vermisse es immer noch. Und ja, und das Essen, genau, draußen war das auch sehr günstig oder quasi genau, es hat das Gleiche gekostet, als wenn man alleine kochen würde. Und ja, genau, im Wohnheim gab es auch keine Küche und deswegen haben wir halt einfach immer draußen gegessen.
Also für VegetarierInnen wäre es schwer.
Genau, ein bisschen schon, aber es gab dann auch so vegetarische Restaurants, weil im Buddhismus gibt es dann auch so bestimmte Bewegungen, die halt die sich vegetarisch ernähren. Und genau, dann, also ich hatte dann auch ein paar Freunde, die Vegetarier waren und die sind schon zurechtgekommen, aber zum Beispiel oft die Brühe wird dann auch mit Fleisch gemacht. Also wenn man jetzt zum Beispiel Fleischbrühe essen kann, dann ist es schon viel leichter.
Hast du einen Lieblingsort irgendwie gehabt für dich in Taipei, wo du immer wieder hin bist, wo du dich besonders wohl gefühlt hast?
Ich glaube vor allem so auf den Hügeln, so beim Wandern und da gab es so verschiedene Orte und es gab viele schöne Aussichten und einmal habe ich zum Beispiel so den Sonnenuntergang von einem Hügel gesehen und das war irgendwie, ich meine, ich habe ja gesagt, dass die Stadt normalerweise so ein bisschen grau aussah, aber halt im Sonnenuntergang sah es dann plötzlich so ein bisschen lila aus und das fand ich echt hübsch.
Grau wegen den Gebäuden oder auch wegen Smog? Wie sieht's da aus?
Eher wegen den Häusern und Smog gab es auch ein bisschen, aber nicht so oft, muss ich sagen. Also beziehungsweise die Luft war schon ein bisschen sauberer als in Peking zum Beispiel.
Du hast auch die Kultur angesprochen, die taiwanesische. Was gehört da? Was sind da? Gibt es da irgendwelche Markenzeichen oder irgendwelche besonderen Rituale, Merkmale oder?
Ich fand es interessant, wie viele Leute in die Tempels gehen. Und sie müssen jetzt nicht unbedingt krass religiös sein, aber das ist einfach so eine Gewohnheit, dass man halt in den Tempel geht, um für die Götter zu beten. Und es gibt zum Beispiel Buddhismus und Taoismus und Konfuzianismus, also so die verschiedenen Religionen, aber viele Tempel sind einfach so ein bisschen beides oder halt so eine Mischung von allen. Und die Leute identifizieren sich jetzt nicht als Taoist oder buddhistisch oder so, sondern eher halt, ja, die gehen einfach in die Tempel hin und dann die Tempel waren auch sehr offen. Zum Beispiel, ich war dann auch dort und habe dann gelernt, wie man da normalerweise so betet und das, also da wurde jetzt nicht irgendwie gefragt, ob du halt zu der Religion gehörst oder so, sondern einfach alle waren willkommen.
Und was gab es da für besonders, wie betet man? Wie hast du gebetet?
Also es gibt so diese Räucherstäbchen, die man anzündet und dann gibt es halt so verschiedene Öfen, wo man dann immer hingeht und betet. Man muss so dreimal beugen und dann tut man so ein Räucherstäbchen halt so in den Ofen rein und dann geht man halt immer weiter. Also die Tempel haben dann immer so eine bestimmte Route und einige Leute kaufen dann auch zum Beispiel so Obst oder irgendwie Süßigkeiten oder Kekse und dann lassen die das auch dort und quasi ja als Opfer und beten dann nochmal und manche manche zünden dann auch so oder verbrennen so Papier oder auch manchmal so Fake-Geld, vor allem während dem Neujahr und so. Ja.
Und das ist ganz normaler Teil des Alltags von allen, auch weltlichen Menschen.
Genau, eigentlich schon. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Leute jede Woche in den Tempel gehen, aber halt zum Beispiel die Studenten würden jetzt auch vielleicht zum Neujahr zum Tempel gehen oder halt vielleicht um sich Glück fürs Studium zu wünschen. Und manchmal kann man dort auch so ein bisschen die Zukunft vorhersagen. Und das macht man auch jetzt zum Beispiel für Erfolg oder Studium oder Liebe und so. Und die Götter haben dann auch so verschiedene Aufgaben.
Für die wichtigen Entscheidungen im Leben.
Genau. Auch.
Wie hast du die Menschen wahrgenommen? Wie leicht oder wie schwer war es, da auch jemanden kennenzulernen?
Ich fand es eigentlich ganz einfach, vor allem jetzt unter den internationalen Studenten. Alle waren sehr offen, aber auch die, vor allem auch die taiwanesischen Leute waren sehr offen und gastfreundlich. Und das habe ich vor allem so am Anfang gemerkt, wenn ich alleine unterwegs war, dass Leute mich manchmal einfach so angesprochen haben und quasi einfach so willkommen geheißen haben. Oder auch wenn ich mal alleine wandern war, dann haben die Leute mich auch einfach so begrüßt. Einfach nur so, ja, kein Grund. Und auf dem Land oder halt so in den kleineren Orten wurde ich dann auch, oder mit meinen Freunden wurden wir dann auch so von einigen Leuten so angesprochen oder vielleicht sogar zum Essen eingeladen. Also das war schon so irgendwie ein anderes Niveau von Gastfreundlichkeit, dass es halt so auch für Fremde ist. Und ich glaube so als, vor allem als westlicher Student, würde ich sagen, wird man schon so sehr positiv angesehen.
Also du wirst quasi als westlich wahrgenommen und das gilt aber als was Positives oder die Leute sind neugierig dann auch.
So. Genau, ja, ich würde das auch so bezeichnen, so diese positive Neugier und vielleicht möchte man auch so ein bisschen die Englischkenntnisse ausprobieren und so.
Da habt ihr dann nicht Chinesisch geredet?
Doch, manchmal schon. Also es kam halt so ein bisschen drauf an, aber normalerweise die Leute, die uns dann angesprochen haben, konnten dann auch ein bisschen Englisch.
Und wenn du sagst, dass du das nicht gewohnt warst, also nicht hier von Deutschland auch oder von deinen anderen Reisen?
Genau, ich glaube in Deutschland und in meiner Heimat in Finnland sind die Leute halt ein bisschen mehr zurückhaltend und würden jetzt nicht so offen Leute einfach auf der Straße ansprechen oder halt zum Abendessen einladen. Also ich glaube in Taiwan ging die Initiative so von den Leuten her. Und ich vielleicht hier erwartet man so ein bisschen, dass die anderen Leute so die Initiative machen oder so.
Und was hast du das Gefühl, was hat die am meisten interessiert an dir? Was wollten die immer wissen?
Naja, wo ich herkomme und auch zum Beispiel, was ich so über Taiwan denke und ob ich das essen mag und so. Und weil es gab dann auch so bestimmte so Spezialitäten, wie zum Beispiel stinkendes Tofu. Und das ist auch so ein Streetfood, was dann halt wirklich stinkt und auch so ein bisschen komisch schmeckt für die Ausländer auf jeden Fall. Und aber dass die taiwanesischen Leute mögen das gern. Und genau, ich glaube, das wurde auch öfters gefragt, ob ich das schon mal gegessen habe.
Und hast du?
Ja, dann einfach mal habe ich schon gegessen, aber quasi in solchen Orten, die wirklich empfohlen wurden. Und dann war das jetzt nicht so stinky.
Und was hast du ihnen erzählt von Deutschland oder auch von Finnland?
Verschiedene Sachen, zum Beispiel manchmal haben wir dann auch über die Position von Frauen oder von LGBT geredet und vielleicht habe ich das erzählt und ich glaube, einige Leute haben dann auch über das Bildungssystem in Finnland gefragt und was sonst noch. Ich glaube, viele kannten halt, also unsere Premierministerin Sanna Marin in Finnland hatte so mal, ich glaube, das war letztes Jahr, gab so ein, es gab so ein bisschen gegensätzliche News über sie und das wurde dann halt immer wieder gefragt, wie ich dazu stehe und so.
Die Party oder was?
Genau, die Party.
Das ja. Ging auch in Taiwan in die Nachrichten rum.
Ja, ich denke schon und ich glaube auch die internationalen Studis haben mich darüber gefragt. Mhm.
Ich würde sagen, wir sind noch in Taiwan, in Taipei, die Stadt, und du hast dort ja auch Aufnahmen gemacht. Jetzt Zeit genau. Hier für Lukas und Hanna. Sie dürfen ein bisschen raten, was für Geräusche hier aus Taipei bei uns ankommen. oder aus Taiwan. Ich würde sagen, du spielst ab, ihr ratet und dann löst du auf, ja?
Genau. Here we go. Ich würde jetzt einmal mit einer leichten Beispiel anfangen.
Klingt wie irgendeine Vogelart, würde ich sagen, oder? Also, ich würde auf eine heimische Vogelart tippen, oder? Hanna, was meinst du?
Ja, habe ich im ersten Moment auch gedacht. Vielleicht irgendwie was im Wald oder, ja, am ehesten wahrscheinlich ein Vogel, ja.
Ja, genau. Also das war halt so beim Wandern in einem Wald und da gab es halt viele verschiedene Vögel. Und ja, ich kenne jetzt leider nicht die Namen, aber genau, ich wollte es einfach nur so aufnehmen, weil das so eine ganz gewöhnliche Klanglandschaft in dem Wald war.
Wie ist denn die Natur so gewesen? Die Vegetation, ist das so wie hier?
Vor allem viele Palmen und so. Und ich meine, die Wälder sahen einfach für mich wie ein Dschungel aus. Also egal, ob das jetzt wirklich ein Dschungel war oder einfach nur so ein Wald und viel so, also sehr grün und buschig und ja.
Auch tropisch ein bisschen, wenn Palmen da sind, dann muss es ja auch wärmer sein.
Ja, genau. Ich glaube, Taiwan gehört zu der subtropischen und tropischen Zone. Also
feucht-warm?
Genau, ja. Es war auch sehr feucht. Taipei war sehr feucht.
Gut, dann machen wir weiter mit deinen Geräuschen.
Genau, das ist jetzt ein bisschen schwieriger.
So, ihr seid dran.
Wo könnte man die Stimme hören?
Also, ich war auch schon viel in Asien unterwegs und da kenne ich solche Melodien von irgendwelchen Imbissständen oder ja, irgendeinen Eismann, der vorbeikommt. Die haben meistens solche Melodien, die sie abspielen. Was meinst du, Hanna?
Ja, ich hätte gesagt, eben, also entweder sowas oder vielleicht auch einfach ein Straßenmusikant oder eine Straßenmusikantin.
Also das ist ein bisschen schwierig, weil das war der Müllwagen. Und irgendwie in
Taipei. Aus dem willst du lieber nicht essen.
Weil in Taipei haben die Müllwagen so bestimmte Melodien, zum Beispiel jetzt für Elise. Und genau, dann, weil man bringt den Müll selbst zum Müllwagen und dann, genau, dass man dann weiß, wann der kommt.
Also erst wenn er kommt, bringt man Müll raus, der wird nicht vorher irgendwie rausgestellt.
Genau, in den meisten Wohnungen ist es so. Und, aber der Müllwagen kommt auch mehrmals jeden Abend, deswegen ist es ziemlich leicht.
Weiter mit Geräuschen aus Taiwan.
Genau, dann habe ich noch eins. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut.
Könnte ein Wasserfall sein? Also ich denke da eigentlich an Wasser, was irgendwie rauscht.
Habe ich tatsächlich auch gedacht, ja, als erstes an irgendwie so Wasser, was da die Stimme übertönt quasi. Aha. Ja.
Genau, das war so ein Wasserfall im Wald, wo wir hingewandert sind.
Viel Wasser kam da runter.
Ja, das war so ein bisschen wie, wenn du so in Slow Motion von einem Eimer runtergießen würdest.
Schön, weitere Geräusche.
Ich schau mal, ob ich noch etwas habe. Das hier wäre vielleicht so, das ist vielleicht ein bisschen leichter.
Tja, klingt für mich nach einer belebten Straße in der Stadt, wo im Hintergrund vielleicht ein Straßenmusiker spielt oder irgendwie Live-Musik in einer Bar oder sowas. Taiwanesisch hat es geklungen.
Ja, du hast ja vorhin auch von den Night Markets, oder wenn ich es richtig verstanden habe, erzählt. Vielleicht ist das da irgendwo so. Also es klingt auf jeden Fall so vielleicht nach einer abendlichen Atmosphäre irgendwie.
Ja, also das war so, das war in, wie soll ich das erklären, in so einer, auf so einer Brücke. Und genau, da gab es so viele Leute, die halt einfach so die Brücke irgendwie sich anschauen wollten. Und genau, so ein Straßenmusikant. Und ich kannte das Lied und wir werden es auch nachher spielen. Und genau, fand ich einfach sehr schön, dass ich das Lied erkannt habe.
Und der hat da live gespielt auch, ja?
Ja, genau. Das war echt cool. Ich glaube, das war's.
Geräusche aus Taipei von Sunny von 5 Monaten mitgebracht. Hast du da auch Radio gehört mal oder irgendeinen Bezug zum Radio gehabt? Gab es da ein Studiradio oder
stimmt, sowas? Es gab eigentlich so ein Studiradio, aber ich habe dann leider nicht dran teilgenommen, weil es gab sehr viele verschiedene Student Clubs oder so AGs, wo man teilnehmen könnte und dann war es einfach sehr viel. Aber ich habe es mir halt kurz überlegt und am Anfang in der Quarantäne habe ich auch so ein bisschen Radio zugehört und dann auch ein bisschen später, aber es war halt so sehr schwer für mich, etwas zu verstehen. Manchmal haben sie auch nicht nur auf Mandarin gesprochen, sondern auch auf Taiwanesisch oder auf Hokkien. Das ist diese andere Sprache dort und die ich dann halt überhaupt nicht verstehen kann. Ja.
Taiwanesisch und Mandarin unterscheiden sich auch so, dass man es nicht versteht?
Genau, die sind eigentlich ganz unterschiedliche Sprachen und Mandarin hat zum Beispiel 4 Töne und Hokkien oder Taiwanesisch hat dann noch mehrere, weiß ich jetzt nicht gerade wie viele, und die klingen dann auch ganz anders. Aber vor allem in Taiwan hat man dann mehrere Lehnwörter aus Hokkien und so.
Und was ist mit deinen Mandarin, deinen Chinesischkenntnissen geworden?
Genau, also die haben sich schon so ein bisschen verbessert. Und als ich dorthin gegangen bin, war mein Niveau vielleicht so A2 ungefähr. Und aber vor allem halt mein Hörverständnis war jetzt nicht so gut. Und jetzt würde ich dann schon sagen, dass es halt auf jeden Fall A2 ist oder nochmal so in die Richtung B1, weil jetzt kann ich dann, ich habe jetzt gemerkt, dass hier, wenn ich mit ein paar Leuten, mit chinesischen Freunden geredet habe, dann konnten wir uns schon so ein bisschen besser verständigen. Aber manchmal war es schon immer noch so ein bisschen frustrierend.
Es wird dir aber auch für dein Sinologiestudium dann jetzt helfen wahrscheinlich, ne?
Ja, stimmt. Und jetzt überlege ich mir auch, ob ich hier noch weitere Chinesischkurse irgendwie belegen könnte, weil ich eigentlich schon die Chinesischkurse vom Nebenfach abgeschlossen habe. Und oder ob ich dann einfach alleine weitermache. Und
was gibt es da für Möglichkeiten? Alleine weitermachen mit einer App oder?
Genau, also so. Vielleicht mit einer App oder halt mit einem Lehrbuch. Und jetzt habe ich auch wieder angefangen, mehr chinesische Serien zu schauen. Und ich stelle auch fest, dass es jetzt ein bisschen leichter geht. Und vor allem, wenn ich halt die Untertitel habe und so. Und vielleicht werde ich einfach dadurch noch weiter lernen und auch durch die Musik.
Chinesische Serien, was ist da für, was ist da besonders dran oder was guckst du da gerne?
Ich glaube, ich schaue am liebsten so romantische Komödien oder so. Und für mich sind die manchmal schon ein bisschen kitschig. Also die sind schon so ein bisschen anders von den westlichen Serien. Und ja, es geht dann zum Beispiel oft um die Studenten oder halt um irgendwie Leute, die schon im Arbeitsleben sind und halt um die Liebe. Und in Taiwan habe ich auch eine ziemlich progressive chinesische Serie gefunden, die hieß Delicious Love und die war auch ziemlich feministisch. Das fand ich richtig cool, weil oft, wie gesagt, in China wird das halt sehr zensiert und zum Beispiel LGBT darf man jetzt gar nicht zeigen. Und aber in der Serie gab es sogar halt einen schwulen Charakter. Und ja, genau, aber leider habe ich das jetzt hier nicht auf Netflix gefunden.
Da ist, gibt, die sind auch nicht, die sind dann nur dort zu kriegen.
Genau.
Manche Sachen.
Ja. Ja.
Aber da sieht man die Unterschiede zwischen Festlandchina und Taiwan sehr deutlich dann auch eben in der Medien- und Fernsehlandschaft.
Ja, auf jeden Fall. Also in Taiwan ist es dann schon viel offener und in den Serien oder Filmen gibt es dann auch mehr LGBT-Figuren und auch schon vor 20 Jahren gab es halt so die LGBT-Filme und auch vor Ort merkt man einfach, dass es viel präsenter ist. Zum Beispiel in Taipei gibt es auch so bestimmte Orte mit LGBT-Geschichte oder auf in Siemen, das ist so ein Einkaufsdistrikt. Da gab es auch einfach so einen Regenbogen im Boden und auch sonst sieht man halt immer wieder so LGBT-Flaggen. Und auf der Uni gab es dann auch so LGBT-AGs oder diese Clubs, die sich dann, die halt entweder halt so ein Safe Space anbieten oder halt auch politisch aktiv sind.
Was sind da die Kämpfe? Worum geht es da dann in den politischen Auseinandersetzungen auch von LGBT-Leuten?
Heutzutage ist die Situation eigentlich sehr gut, weil Taiwan ist jetzt das einzige Land in Asien, wo auch die gleichgeschlechtliche Ehe legal ist. Und man darf auch adoptieren, aber es ist ein bisschen schwierig, weil man darf eigentlich nur das quasi das, ich glaube, man darf jetzt nicht außerhalb der Familie adoptieren, sondern halt nur quasi das Kind oder das eigene Kind oder so. Und auch sonst gab es dann irgendwie Probleme jetzt mit der transnationalen Ehe, also falls jetzt der Partner aus dem Land kommt, wo die gleichgeschlechtliche Ehe nicht legal ist, da gab es dann auch Probleme. Aber sonst und gesellschaftlich ist das Thema schon, wird schon ziemlich offen diskutiert, aber es gibt dann auch viele Leute, vor allem so aus der älteren Generation, die jetzt nicht so offen sind.
Und wie hast du die Leute erlebt aus der LGBTQ-Szene?
Ich habe da selbst so eine Forschungsübung gemacht für mein Studium und dann habe ich halt so dieses eine LGBT-Club an der Uni besucht oder halt so ihre Aktivitäten. Und es gab zwei verschiedene. Eins war eher für die männlichen Studenten und andere eher für die weiblichen, weil da wird auch so ein bisschen unterschieden. Und das weibliche Club war dann halt eher für so als Safe Space da. Also die waren früher ziemlich politisch aktiv, aber jetzt gerade halt eher so für Diskussion. Und es gab jetzt auch nicht so viele Mitglieder, aber schon so halt die Leute, die halt fast immer da waren. Und dann gab es halt so Diskussionsabende und auch Vorträge, auch so einen Stadtrundgang halt zu der LGBT-Geschichte. Und die Co-Leiterin wollte jetzt auch zum Beispiel Asexualität mehr hochheben und auch so queer sein, weil sie fand, dass LGBT oder so dieses Community von queer sein so ein bisschen unterscheidet und sie wollte das noch mehr in die Richtung leiten, dass man sich nicht unbedingt definieren muss und dass auch zum Beispiel so Asexualität und Aromantik mehr Stimme bekommen.
Und dass die dann auch in diesen, auch wenn du gesagt hast, eher weibliche Personen, dass dann trotzdem auch die Trans-Personen auch willkommen sind?
Genau, die Transgender-Leute waren auch willkommen und ich meine zum Beispiel in einer Veranstaltung gab es auch einen männlichen Studenten, also das war jetzt nicht irgendwie, ich denke man würde da jetzt niemanden verbieten reinzukommen, das war halt nur so ein irgendwie so ein Unterschied.
Und die andere Gruppierung, was hat die gemacht oder was hat die besonders ausgezeichnet? Was hast du da rausgefunden auch in deiner Forschung?
Genau, ich habe jetzt nicht so ihre Aktivitäten nicht besucht, aber das fand ich auch interessant, weil es halt eher für die männlichen Studenten war und ich glaube, sie haben schon gemeint, dass es für alle ist, aber ja, wie gesagt, das ist so ein halt, wird einfach so ein bisschen unterschieden und ich habe gehört, dass sie vor allem aktiver waren und auch eine größere Gruppe waren und ich habe auch mitbekommen, dass so die Gays eher aktiver sind und dann die weiblichen LGBT oder queeren Studenten dann eher zu Hause bleiben oder halt traditionell nicht so aktiv sind und ich glaube, da hat jemand gesagt, dass einfach Jungs mehr ermutigt werden, aktiver zu sein und genau.
Aber irgendwie doch auch noch traditionelle Rollenbilder da auch in der Szene herrschen.
Ja, ein bisschen schon. Aber genau dann mit dem LGBT-Club waren wir dann auch zum Beispiel in einer Bar oder ja, hatten halt diese Diskussionsabende, also genau.
Und was ist mit deiner Forschungsarbeit passiert? Hast du da ein Referat gehalten oder?
Genau, wir müssen halt so einen Mobilitätssemesterbericht darüber schreiben für mein Ethnologiestudium. Und da nochmal unsere Beobachtungen reflektieren und so unsere Ergebnisse präsentieren. Und dann haben wir auch so einen kleinen Vortrag oder wir machen so ein Plakat für unser Sommerfest. Und genau.
Aber also, das war Aufgabe von der Uni hier?
Genau, das war die Aufgabe von der Uni hier. Also wir brauchen jetzt nicht unbedingt eine Forschungsübung zu machen, aber ich wollte dann nochmal so ethnologische Arbeit besser kennenlernen.
Die hast du dir selber auch rausgesucht, dann das Thema und den Schwerpunkt?
Genau, weil ich hatte schon viele Hausarbeiten über so ähnliche Themen geschrieben und dann hatte ich schon so ein bisschen Literatur und ja, ich interessierte mich einfach sehr für das Thema und es war dann auch überraschend leicht quasi den Zugang zu finden, weil man hätte auch gedacht, dass es ein bisschen schwer ist und auch vor allem wegen meinen Sprachkenntnissen, weil ich jetzt nicht so, ja, ich konnte da jetzt nicht so unbedingt auf Chinesisch mit den Leuten diskutieren und habe dann auch jetzt nicht so viel verstanden, aber die Leute waren halt sehr nett und haben mir auch ein bisschen übersetzt und so.
Und wie sah es dann da mit Englisch aus? Das funktioniert dann auch, oder?
Ja, schon. Ich denke, es kommt immer so ein bisschen auf die Leute an. Und viele können gut Englisch, vor allem die Studenten, aber vielleicht haben sie nicht diese sie haben jetzt nicht so viel mündlich Englisch geübt und sind dann so ein bisschen schüchtern, aber akademisch war ihr Englisch richtig gut.
Und was hast du sonst noch so an der Uni gemacht? Also das war jetzt Auftrag von hier und was hast du dort als Angebote oder auch als Pflicht gehabt?
Genau, also eigentlich war das bei mir sehr frei, weil ich nur dieses Mobilitätssemester gebraucht habe und jetzt nicht so bestimmte Kurse. Aber ich habe dann halt viele Chinesischkurse belegt und dann hatte ich so jeden Morgen 2 Stunden Chinesisch. Das war ein bisschen anstrengend manchmal, um 8 Uhr aufzustehen, aber es ging dann schon und der Unterricht hat auch immer viel Spaß gemacht, weil die Lehrer haben dann jetzt nicht so sehr an die Bücher gehalten, sondern haben uns dann einfach so ganz praktische Wörter gelehrt. Und sie haben dann auch sehr interaktiv so Übungen gegeben. Und was noch? Dann habe ich einen Kurs über die Position von Frauen und marginalisierten Gruppen in Taiwan belegt. Das war eher so eine Vorlesung und war auch sehr interessant. Und dort konnte ich dann auch zusammen mit anderen internationalen Studenten und auch taiwanesischen Studenten so die Themen diskutieren. Und dann noch einen Kurs über die Natur in Taiwan. Und was aber, glaube ich, mein Lieblingskurs war, war so ein Literaturkurs, wo wir dann nur so 20 Studenten waren. Und das war so ein Seminar, also es wurden halt sehr viel diskutiert. Und wir haben dann so verschiedene Texte gelesen, also eigentlich nur westliche Literatur. Und dann nochmal so anhand der Texte, aber auch anhand unserer eigenen Erfahrungen bestimmte Themen im Leben diskutiert. Und das waren dann zum Beispiel so Trennung oder Beziehungen, aber auch Traumata und Trauer und so. Genau, also so ganz tiefe Themen. Und das war so ein bisschen therapeutisch und ja, sehr einfach sehr offen und tief.
Und was für Texte kamen?
Wir haben zum Beispiel Little Prince, also den kleinen Prinzen, gelesen. Oder auch das erste Buch von Narnia und dann anhand dieser Texte dann zum Beispiel jetzt verschiedene Themen einfach besprochen. Und was dann noch? The Stranger von Albert Camus und genau, dann einfach so auch Kurzgeschichten oder und mein Thema war dann alt werden und da haben wir zum Beispiel ein paar Abschnitte aus King Lear von Shakespeare gelesen und ja, das war ein bisschen anstrengend, aber auch ein cooles Thema.
Aber auch mutig muss man da ja auch sein, wenn man sich da in so einem Kurs mit so privaten, auch persönlichen Themen öffnet. Wie war denn der Rahmen so, dass das, weil das ist ja auch nicht, das lernt man ja eigentlich auch nicht an der Uni, sowas, sich so persönlich zu öffnen.
Ja, stimmt. Ich glaube, das war so der Ich hatte, glaube ich, noch nie so einen Kurs, wo wir halt so persönlich über Sachen reden. Und der Dozent hat auch sehr persönlich geredet, auch über seine Familie und so, über seine Erfahrungen. Und hat uns auch manchmal so ein bisschen Antworten gegeben oder halt so Vorschläge für unsere Probleme oder für unsere Situation. Und aber ich fand so die Situation oder so, also es war halt immer sehr offen und verständlich und so. Und genau das fand ich eigentlich ganz cool. Das ist jetzt nicht irgendwie, und man wurde jetzt auch nicht gezwungen, etwas zu erzählen.
Und was hast du erzählt? Vom Altwerden oder dann? Oder was?
Ja, in unserer Präsentation haben wir dann so unsere Großeltern oder andere ältere Leute so ein bisschen interviewt oder nicht interviewt, aber halt so über unsere Beobachtungen erzählt, wie Altwerden bei ihnen aussieht und ob die sich zum Beispiel depressiv fühlen oder ganz glücklich und wie sieht so ihr Leben aus. Und das war so ein Thema, was eigentlich uns im Unterricht noch nicht berührt hat, weil die anderen Themen waren halt so wie Beziehungen, wo halt alle Erfahrung haben, aber wir hatten halt selbst über das Thema noch keine Erfahrung. Und das war dann halt sehr interessant, über unsere eigenen Großeltern oder so zu erzählen.
Ist bei jungen Leuten ja nicht unbedingt dann das erste Thema, ne?
Ja, stimmt. Was ich auch interessant fand, war, wie manchmal die Beziehung zwischen den Großeltern und den Kindern in Taiwan und in den westlichen Ländern sehr anders ist. Und Familie spielt einfach eine wichtigere Rolle oder so dieses Kollektivismus. Und wobei, das löst sich auch so ein bisschen zurzeit, aber trotzdem fühlt man sich schon so ein bisschen verpflichtet. Und genau, oder zum Beispiel, es gab so eine Kultur oder so eine Gewohnheit, das heißt Sadja, und da, das ist so ein bisschen, man verhält sich so ein bisschen süßer oder zum Beispiel jetzt nicht nur gegen den Großeltern, sondern auch zum Beispiel gegen den Partner, vielleicht die Mädchen würden gegenüber dem Freund so ein bisschen so ein süßes Mädchen spielen. Aber bei den Großeltern war das jetzt auch nicht nur die Mädchen, sondern auch die Jungs. Zum Beispiel, wenn die jetzt mit ihren Großeltern telefonieren würden, dann würde ihre Stimme einfach so ein bisschen ändern und die würden so ein bisschen schmeichelnd sprechen, ja.
Also gegenüber, also auch zwischen Generationen und zwischen verschiedenen Beziehungen gibt es verschiedene Haltungen dann auch oder genau. Sprechhaltungen.
Ja. Ja, stimmt.
Spannend, ja. Weil, kennst du das von hier auch? Nee, oder?
Nicht wirklich, also zumindest nicht bei mir, ja, nicht in meiner Familie.
Dann ist noch ein Thema, was dir besonders am Herzen liegt, der Umweltschutz. Und wie hast du den dort in dein Leben einbauen können?
Dort habe ich zum Beispiel so die Umweltschutzmethoden so ein bisschen beobachtet oder auch selbst so ein bisschen ausprobiert. Zum Beispiel jetzt, ich meine, das mit dem Müllwagen oder mit dem Recycling hat man schon sehr leicht gemerkt, weil das einfach zum Alltag gehört. Und auch Recyceln war halt ein großes Thema dort, und wie auch hier. Und auf der Straße konnte man leider nicht so leicht Mülltonnen finden, aber dann in anderen Orten, wie zum Beispiel an der Uni oder im Wohnheim, wurde der Müll dann immer getrennt und es wurde sehr darauf geachtet. Und auch sonst fand ich cool, wie es dort auf dem Campus auch so eine Art von Recap gab, und das hieß aber U-Cup, und das funktionierte so ein bisschen anders als hier und ich fand es halt sehr interessant. Leider wussten nicht so viele Leute darüber Bescheid und es war auch nur so in einigen Cafés oder Kiosks in der Nähe vom Campus, also jetzt nicht in der ganzen Stadt. Aber da musste man sich in Taiwan benutzt man Line anstatt WhatsApp, und dann musste man sich quasi auf Line registrieren oder halt so den Kontakt von U-Cup kriegen, und dann immer wenn man halt so einen Becher ausleiht, dann gibt man das da ein, und wenn man das zurückgibt auch, und man muss das dann innerhalb von 2 Tagen zurückgeben, und genau deswegen gibt es dann halt kein Pfand, aber wenn du es halt nicht zurückgibst, dann wird dein Konto gesperrt. Und ich fand es auch cool, wie es einmal so eine Kampagne gab und man hat so circa 1 Euro Rabatt gekriegt, wenn man den U-Cup benutzt hat. Und aber in einem Kiosk waren die Getränke so ungefähr 1 Euro, und dann habe ich einfach so kostenlos Tee trinken können. Und ja, ich weiß nicht, die Aktion war halt richtig cool und irgendwie auch, ich fand, das Umweltschutz wurde so ein bisschen mit Belohnung durchgeführt und nicht durch Strafe, beziehungsweise auch, man konnte auch Rabatt in vielen Cafés kriegen, wenn man einen eigenen Becher hatte und so. Also es wurde dann irgendwie dazu ermutigt, weil ich muss sagen, es gab dann auch sehr viele Plastikverpackungen, und weil To-Go ist sehr beliebt dort und deswegen es wurde halt schon so in die Richtung ermutigt, dass man halt mehr so eigene Becher benutzt, aber leider sonst bei To-Go war das dann ein bisschen schwierig und man hat dann immer halt so die Plastiktüte mitbekommen und die Leute haben dann nicht gefragt, ob du halt eine brauchst, sondern einfach nur mitgegeben und manchmal auch so die Stäbchen, obwohl man das nicht unbedingt gebraucht hat und so. Und genau da hätte man einfach ein bisschen einfach gleich sagen sollen, so ja, ich brauche keine Plastiktüte oder so.
Also ist es auch so, ja, oder mir kommt so vor, als ob es da in Campusnähe, da ist ein Bewusstsein, ein größeres Bewusstsein da, als jetzt im Alltag von der ganzen Stadt.
Ja, ja. Stimmt. Ich glaube, die Studenten sind einfach ein bisschen offener und halt denken mehr über solche Sachen wie jetzt Umweltschutz. Aber ich fand die anderen Leute auch, aber dann gab es halt jetzt nicht so diese Möglichkeit von UCAP.
Wie ist Recycling oder Trennung da abgelaufen? Gelben Sack gibt es da wahrscheinlich nicht.
Genau, keinen gelben Sack, aber es gab dann auch schon so Plastik und ich weiß nicht, es war immer so ein bisschen unterschiedlich, weil auf dem Campus gab es dann sehr viele verschiedene Mülltonnen, irgendwie zu jeder bestimmten Müllsorte, und in anderen Orten dann ein bisschen eher so nicht recycelbar und recycelbar oder so. Und ich glaube, in den Müllwagen gab es dann auch so unterschiedliche Varianten. Und manchmal hat man auch so den Biomüll irgendwie unterschiedlich recycelt, zum Beispiel, ob das jetzt gekocht ist oder nicht. Aber ich habe es nie so ganz rausgefunden. Es war dann ein bisschen schwierig. Aber ich meine, dann bin ich dann einfach zu dem Müllwagen gegangen und dort abgegeben und so.
Gibt es Fridays for Future oder sowas, die weltweiten Umweltbewegungen, letzte Generation, gibt es sowas auch in Taiwan?
Oh, ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube, ich habe noch nie dort von Fridays for Future gehört. Also wenn es gibt, dann eher klein. Aber am Campus gab es zum Beispiel auch so Clubs zum Thema Umweltschutz. Und es gab auch zum Beispiel einen Club, was dann so die Wanderstrecken sauber macht und quasi repariert oder halt so sich darum kümmert. Also vielleicht waren das eher so spezifische Sachen. Und dann eigentlich eine AG kümmert sich auch um diese U-Cups. Also das war auch so ein bisschen ein Angebot von den Studenten.
In der Politik gibt es da eine grüne Partei oder so wie hier? Ist ja auch in Europa schon oft nicht mehr der Fall.
Ich glaube nicht, weil es gibt halt so die zwei größten Parteien, also diese DPP und Kuomintang, und sonst die anderen Parteien sind sehr klein, und soweit ich weiß, gibt es keine grüne Partei. Ja.
Wie war es bei dir, als du zurückgekommen bist? Wie war dein Abschied dort und dein Zurückkommen dann nach Finnland? Ja,
ja, ich fand, es war, also ich hatte so ein bisschen Angst davor gehabt, oder nicht Angst, aber wegen diesem Rückkehr-Kulturschock, was man halt manchmal erleben kann. Aber ich glaube, ich konnte dort so die Sachen gut abschließen, und zum Beispiel im Januar, also das Semester war dann am Ende Dezember vorbei, aber im Januar war ich dann nochmal dort und habe ein bisschen rumgereist und nochmal so Zeit mit Freunden verbracht und so. Und ich glaube, ich konnte halt so alle Sachen gut abschließen und habe mich dann auch ein bisschen darauf gefreut, wieder zu Hause zu sein und auch auf Tübingen. Aber ja, ich meine, natürlich war das auch ein bisschen traurig, und jetzt immer wieder vermisse ich so einige Sachen dort und würde auch wieder mal gerne ein Auslandssemester machen oder sonst nach Taiwan gehen.
Was hast du so mitgenommen, wenn du jetzt so drüber nachdenkst? Was ist so das meiste, was du gewonnen hast dort?
Ich glaube, ich habe mehr Selbstbewusstsein bekommen, vor allem halt so, ich war schon mal in China, aber das war mit meiner Familie, und ich wohne in Deutschland alleine, aber das ist jetzt Europa, also vielleicht nochmal so nach alleine nach Asien zu gehen. Und auch, dass man halt so dort auch Freunde bekommen kann und auch für diese interkulturelle Kommunikation, dass man halt, dass es jetzt doch nicht so viele Unterschiede gibt, als man vielleicht denken würde, sondern dass die Leute dann schon ziemlich ähnliche Werte haben und ähnliche Erfahrungen und so. Und sonst fand ich auch cool, das mit der Gastfreundlichkeit. Ich glaube, das würde ich so ein bisschen mitnehmen, dass man halt so, ja, wirklich offen für Leute ist, gibt und ja, Neugier auf jeden Fall.
Wie geht's jetzt weiter mit deinem Studium und mit dir?
Genau, jetzt bleibe ich noch eine Weile in Tübingen und fange langsam mit meiner Bachelorarbeit an und dann schauen wir mal weiter.
Schon Pläne für einen Master, oder?
Ja, ich glaube, vielleicht würde ich schon gerne in die Richtung Ethnologie weitermachen, weil das Forschen mir ganz gut gefällt. Und oder auch Sinologie, das habe ich mir jetzt auch überlegt. Und genau, aber ich weiß jetzt noch nicht, ob in Deutschland oder Finnland oder auch sonst irgendwo.
Wo auf der Welt? Du hast ja, die Welt liegt dir zu Füßen sozusagen. Vielen Dank, Sunny, dass du hier warst und demnächst dann ja bist du wieder auf der anderen Seite im Studio des Mikros.
Genau, danke, dass ich dabei sein durfte.
Sehr gerne. Und jetzt kommt nochmal Musik aus Taiwan. Was hast du da ausgewählt?
Genau, ich habe ein Lied, Xiao Xingyun, ausgewählt. Das heißt ein bisschen wie Kleines Glück von Herbert Yen. Und genau, ja, das ist so aus einem Film und das hat mir gut gefallen.
Popkultur, die Popszene, da haben wir gar nicht drüber geredet jetzt. Es gibt sowas wie auch K-Pop, J-Pop, gibt es auch aus...
Ja, auf jeden Fall. Also japanische Kultur und japanische Musik und Anime-Manga sind sehr beliebt dort. Und genau, K-Pop auch. Und vor allem so, ich habe das Gefühl, so viele Hits kommen so aus den Filmen. Und da geht es halt oft, ja, wie bei uns auch um Trennung, aber auch so ein bisschen um die verlorene Liebe oder so um die schöne Jugend. Und das fand ich sehr interessant. Das wird bei uns jetzt nicht so oft behandelt.
Hier also Hebe Tien.